Natürlich, wir schaffen alles. Wir sind Frauen. Wir schaffen 5 Kinder, 15 Selbstständigkeiten und 13 Hobbys und gehen noch zum Pilates. Jedoch muss die Frage dahinter direkt sein, wie möchte ich mich dabei fühlen? Und nach 2, 3 Jahren, wo ich dann das vorgelebt habe, dass es funktioniert, dann bekommt man ja auch plötzlich Respekt und dann wird man plötzlich danach gefragt, wie man das denn so macht.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect. Herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich spreche heute mit Finanzheldin Sam. Samantha Schiller ist Friseurunternehmerin, Speakerin, Coach mit Schwerpunkt auf New Work, Führung, Female Empowerment, insbesondere für Friseurinnen, Handwerkerinnen und Selbstständige. Diese Folge wird also eine bunte Mischung aus sehr persönlichen Themen, glaube ich, beruflichen Tipps und Brancheninsights, aber auch einer guten Portion Empowerment. Herzlich willkommen, liebe Sam.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Gib uns doch erstmal so einen kleinen Abriss zu deinem Werdegang. Von der Friseurlehre jetzt zur Unternehmerin. Wie hat sich dein Werdegang so geformt?
Ja, ich habe ganz klassisch mit 17 Jahren meine Ausbildung angefangen. Bin da so ein bisschen reingerutscht, weil ich Geld verdienen musste und habe ganz strukturell, ganz normal meine Ausbildung beendet, habe danach meinen Meister gemacht und dann eine Stelle als Angestellte gesucht. Und das war damals gar nicht so einfach, einen Arbeitsplatz zu finden, der einen nicht nur angemessen bezahlt, sondern auch etwas Flexibilität schafft. Ich meine, vor 10 Jahren war das mit dem Ausbildungsberuf noch ein bisschen traditioneller als vielleicht heutzutage, ne? Also als Auszubildende ist man halt das letzte Glied. Als Jungfriseurin ist man noch nicht viel wert. Das ist auf jeden Fall das, was ich immer in der Branche suggeriert bekommen habe. Und nach 1,5 Jahren angestellt sein in einer Salonleitungsposition, in der ich halt auch sehr viel gesehen habe, wie die Unternehmenden in der Friseurbranche sich auch nach jahrelanger Selbstständigkeit kaputt arbeiten, habe ich mir so gedacht, das muss ja irgendwie anders gehen. Und dachte, man macht sich ja auch selbstständig, um frei zu sein, um finanziell frei zu sein, um Erfolg zu haben, um Karriere zu machen, und habe irgendwie niemanden gefunden, der das so lebt. Und dann dachte ich, ich versuche das mal selber. Und so kam so eins zum anderen.
Okay, was kam dann als nächstes? Also beim klassischen, ich bin Friseurin und ich habe einen eigenen Salon, bin selbstständig, ist es ja nicht geblieben.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich dann mit 21 Jahren selbstständig gemacht, sehr jung. Jetzt bin ich 33 Jahre jung. Nur sehe jetzt so in der Retrospektive, wie jung das eigentlich ist, mit 21 Jahren sich selbstständig zu machen. Und bin da total blauäugig rangegangen und habe ja auch gedacht, mit Anfang 20, ich mache das jetzt besser, ne? Ich mache das jetzt besser als die anderen. Turns out habe ich nicht, weil wenn man einmal in dem selbstständigen Hamsterrad drin ist, kommt man da echt schlecht raus. Man muss Rechnungen bezahlen, man hat Verpflichtungen. Der Rudel rollt und man will ihn ja auch am Rollen bleiben lassen. Bin zu meinen ersten Angestellten gekommen, habe auch da mich mit Höhen und Tiefen in die Personalführung musste da reinwachsen. Habe mit viel Schmerz auch gelernt, muss ich sagen. Und nach 7 Jahren, die auch gut liefen, ich war auch immer recht erfolgreich, der Laden war voll, wir hatten tolle Kundinnen, wir haben uns in Social Media schon sehr früh positioniert, haben Nahbarkeit geschaffen und habe mir unbewusst eine Personal Brand aufgebaut, weil ich die Menschen jeden Tag via Insta-Stories mit in unseren Salonalltag genommen habe. Also ich hatte kein Problem, Kunden zu finden, ich hatte kein Problem, Mitarbeitende zu finden. Also schon viele Dinge, die andere so jetzt nicht behaupten können. Und trotzdem dachte ich, okay, was nun? Also was passiert jetzt? Ist das jetzt das Ende meines Lebens? Muss ich jetzt hier so lange arbeiten, bis ich tot umfalle? Wie soll das mal die nächsten 10, 20 Jahre aussehen? Und es kam Corona und ich wurde schwanger. Und ich hatte den Job so ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, ich ziehe mich jetzt erstmal komplett raus, um zu wissen, was will ich eigentlich mit diesem Salon? Was will ich eigentlich mit dieser Selbstständigkeit? Weil ich dachte, das Ziel wäre die Selbstständigkeit, aber das stimmt ja gar nicht, weil das Leben geht weiter, die Zeit, die dreht sich immer schneller, gerade in einer Selbstständigkeit, finde ich. Und habe mir dann 1,5 Jahre Pause gegönnt. Ich habe arbeiten lassen, ich hatte ein Team von 3 Vollzeitkräften, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, auch mehr erstmal für mich. Ich wusste noch gar nicht, was ich damit anfangen möchte, nur um zu gucken, wo ist gerade der Stand der Dinge, wie reflektiere ich mich selbst, was ist mir wichtig im Leben. Und da war mir schon klar, wenn ich jetzt Mutter werde, und ich bin jetzt nicht die typische Frau, die sagt, okay, man ganzes Leben dreht sich nur um mein Kind. Also natürlich ist es mein Lebensmittelpunkt, aber ich gehe in meiner Mutterrolle jetzt nicht 24 Stunden 7 auf. Ich brauche die Arbeit, dass ich mich dann gefragt habe, okay, ich möchte trotzdem nicht mehr 70, 80 Stunden am Stuhl stehen. Und ja, mit dem Ausstieg vom Stuhl habe ich meinen Kunden auch komplett gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich wiederkomme. Und in der Zeit haben wir uns dann auf das Vierfache vergrößert, weil ich dann gemerkt habe, ich habe ja viel mehr Zeit, wenn ich nicht mehr am Kunden gebunden bin. Und dann kamen die Fragen von Kolleginnen nach und nach, die das angefangen haben zu hinterfragen, wie ich das überhaupt mache. Weil wie kann das denn sein, dass ich jetzt gar nicht mehr arbeite, so keinen Umsatz mehr bringe und wir uns jetzt vergrößern. Und ich habe dann noch eine zweite Firma gegründet, aufgrund dessen, dass die Nachfrage stieg, nach dem Interesse dahinter, wie ich es mache. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Und mittlerweile stehe ich jetzt seit 5 Jahren nicht mehr im Stuhl. Ich habe einen Friseursalon, ich habe eine Akademie gegründet mit der Unternehmensberatung dahinter, indem wir halt anderen Handwerkern, auch branchenunabhängig, zeigen, dass man sich in der Selbstständigkeit nicht kaputt arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Und ich versuche da mit einem guten Beispiel voranzutreten, auch gerade als Frau und Mutter, dass ich mir meine Zeit mittlerweile flexibel einteilen kann.
Hattest du da Vorbilder in der Branche oder war das komplett der eigene Antrieb, dass du alles hinterfragt hast und gedacht hast, okay, das muss irgendwie anders gehen?
Es war der eigene Antrieb. Ich habe nach einem Vorbild gesucht, also ganz dringend. Ich hatte gerade in der Anfangszeit als Jungfriseurin, Jungselbstständige in der Branche mich aktiv umgeguckt und habe aber niemanden gefunden, dessen Leben ich leben wollen würde. Alle haben sich kaputt gearbeitet. Alle konnten nicht Nein sagen, Grenzen setzen, haben Überstunden gemacht für das, was am Ende dabei rumkam. Also es ist in keinem Verhältnis, fand ich, für die Arbeit, die wir tagtäglich leisten. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, was für ein Vorbild bräuchte ich denn? Und habe tagtäglich und bis heute, und ich werde noch die nächsten 20 Jahre lang daran arbeiten, mir selbst ein gutes Vorbild zu sein, um andere Wege zu gehen. Und das war auf jeden Fall nicht einfach, weil ich wurde sehr lange belächelt. Ich wurde belächelt, man hat mir gesagt, das kann ich so nicht machen. Dann natürlich auch, dass ich abgehoben bin, dass ich eingebildet bin, weil ich jetzt meine, ich müsste jetzt nicht mehr arbeiten, in Anführungsstrichen. Also ich arbeite ja immer noch viel, weil ich bin ein Workaholic vom Mensch her. Aber da musste man sich so ein bisschen durchkämpfen. Und nach 2, 3 Jahren, wo ich dann das vorgelebt habe, dass es funktioniert, dann bekommt man ja auch plötzlich Respekt und dann wird man plötzlich danach gefragt, wie man das denn so macht.
Okay, also jetzt gerade was so die Vorurteile angeht, kenne ich auch diesen Spruch, na, das Handwerk stirbt aus und in Deutschland gerade die Ausbildungsberufe leiden, glaube ich, viele davon. Welche Herausforderungen siehst du jetzt vor allem in der Friseurbranche? Aber du hast ja auch gerade gesagt, du hast auch branchenunabhängig da schon ein bisschen was mitbekommen. Was müsste da deiner Meinung nach verändert werden, um da auch wieder ein bisschen Schwung reinzubekommen?
Ich glaube, die Herausforderung haben wir alle Handwerksbetriebe, also die meisten, wieder neue Talente und junge Talente in die Branche zu ziehen. Und die größte Herausforderung wird sein, die Tradition mal hinter sich zu lassen. Also wir haben ja Generationstraumata, die wir durchziehen, weil das haben wir halt schon immer so gemacht. Wir sollen uns mal nicht so anstellen. Wir müssen jedem Kunden glücklich machen und der Kunde ist König. Wir müssen verstehen, dass wir das umdrehen müssen, um zu sagen, okay, natürlich ist der Kunde König in dem Bereich, den wir aber bauen. Also an welchem Kunden möchte ich Geld verdienen? Ich darf mir meine Öffnungszeiten selber aussuchen. Ich darf meine Preise festlegen, so wie ich es als angemessen finde und nicht mit dem Portemonnaie der Kunden zu denken. Dann haben wir natürlich die große Herausforderung, dass wir einen sehr emotionalen Beruf haben, der sehr nah am Menschen ist. Das stellt uns vor der Herausforderung, uns persönlich abzugrenzen und unsere Kunden, die wir so lieb haben, irgendwie nicht vor den Kopf stoßen zu wollen. Ich glaube, die allergrößte Herausforderung, die wir im Allgemeinen haben, ist zu lernen, unternehmerischer und rationaler zu denken. Das bedeutet nicht unmenschlich zu sein, aber wirklich strategisch schauen, das Unternehmertum hinter den Handwerksbetrieben zu stärken, um vernünftige, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können, was unsere Mitarbeitenden angeht, unsere Preise, unsere Kalkulation, unsere Konzepte, um nicht mehr tagtäglich einfach von einer Rechnung auf die andere zu arbeiten.
Jetzt gerade mit Blick auf uns Frauen, was können wir gut und worin können wir aber deiner Meinung nach auch noch besser werden, gerade was jetzt das Unternehmerische, Strategische angeht?
Ja, ich fand es ja irgendwann merkwürdig, dass die Menschen, die für Unternehmertum stehen, gerade auch in der Friseurbranche, meistens Männer sind. Also ich immer nur mit Männern gesprochen habe, die Firmen geleitet haben, ob von großen Betrieben, von Menschen, von denen man lernen konnte, waren meistens Männer. Und dann habe ich angefangen, das zu hinterfragen, woran das denn liegt, weil es ist kein Geheimnis, dass wir die meisten Frauen in unserem Beruf haben, ja. Also Männer sind deutlich unterrepräsentiert, aber nichts, was Erfolg und Unternehmertum angeht. Und ich habe das an mir selbst ja auch beobachtet, als ich gemerkt habe, ich traue mich gar nicht so richtig darüber zu reden, dass ich Dinge anders mache. Also wir kennen das allgemeine Imposter-Syndrom, ne, dass alles irgendwie so ein bisschen Glück ist, was man gemacht hat. Und ich kämpfe damit heute mit mir selbst zu erkennen, nein, das hast du dir erarbeitet. Ich habe sehr viel Opfer auch dafür gebracht, heute hier so zu stehen und mir meine Zeit frei einzuteilen. Jedoch musste ich das üben, mutiger zu sein, um transparent zu zeigen, dass ich erfolgreich bin, weil ich mir das nie zugestanden habe. Und das ist auch etwas, was ich jeder Frau ans Herz legen würde, das zu üben, ein bisschen mutiger zu sein, um sie aus sich rauszubekommen, weil keiner wird kommen und dir den Raum geben. Du musst dir den Raum nehmen, um auch das auszuhalten, was dagegen kommen wird, weil man ist erfolgreiche Frauen nicht gewohnt. Aber es lohnt sich, gerade für sich selbst.
Werbung. Self-Care bedeutet für uns mehr als Yoga und gesunde Ernährung, sondern auch für deine finanzielle Zukunft zu sorgen. Darum gibt es News in der Finanzheldinnenwelt. Unsere Finanzheldinnen-App ist da. Hast du dich schon mal gefragt, ob du heute bereits ausreichend für deinen Ruhestand vorsorgst? Mit unserer App findest du in wenigen Minuten heraus, wie groß deine Rentenlücke ist und erhältst passende Tools, um sie zu schließen. Also los geht's! Den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Und jetzt so ganz praktisch gesprochen, du hast gesagt, wir müssen beispielsweise die Preise so machen, wie sie für den eigenen Laden, für das Unternehmen passen und nicht für das Portemonnaie der Kundin. Gibt es da nicht auch genügend Gegenwind und findet man dann überhaupt noch genügend Kunden oder wie geht man da ganz praktisch mit um?
Wir müssen definitiv verstehen, dass sich in dem Konsum der Kunden etwas verändert hat. Also wir merken, dass die Menschen dreimal überlegen, wofür sie Geld ausgeben. Das ist was ganz anderes als vor 5 oder 10 Jahren. Das merke ich ja auch. Also ich habe ganz tolles Personal, sehr qualitativ hochwertige Arbeiten, die wir da verrichten. Und wir müssen uns doch ein bisschen mehr Mühe geben, Kunden an den Land zu ziehen. Vor 5, 6 Jahren sah das anders aus. Gerade auch frisch nach der Corona-Zeit waren Friseure ja die Könige. Und jetzt merkt man, im Konsumverhalten hat sich was verändert, auch durch die Inflationsrate. Und wir merken ja auch, wir haben deutlich steigendere Energiekosten. Und das muss sich dementsprechend anpassen. Das Problem ist aber, dass keiner der Vorreiter ist, weil wir reden immer noch in der Branche und ich glaube schon seit 10 Jahren, dass wir 1 Euro die Minute mindestens nehmen müssen. Das ist so eine pauschale Aussage in der Friseurbranche, wo ich denke, ja, da reden wir jetzt schon seit über 10 Jahren drüber. Und wenn wir uns mal die Inflation bei einer Kugel Eis zum Beispiel angucken, reden wir ja auch von einer Steigerung von 100-150%, die heute eine Kugel Eis kostet. Da ist der Friseur noch lange nicht. Der ist da irgendwie am Ende der Nahrungskette, sich da anzupassen, was sich im Außen wirtschaftlich tut. Und das müssen wir auf jeden Fall. Weil mit 60-80 Euro die Stunde werden Friseure keine guten Arbeitsplätze mehr auf Dauer schaffen können. Und das Verständnis dahinter liegt natürlich auch in der Wertschätzung, die wir uns im Inneren in der Branche ja selbst schon nicht geben, weil wir uns nicht trauen, die Preise zu veranschlagen, die wir veranschlagen müssen, um unser Unternehmen aufzuwerten. Und das ist wirklich ein großes Problem und keiner traut sich so richtig, es vorzumachen, weil wir, ja, wie schon gesagt, eine sehr emotionale Branche sind und auch Angst haben, ja, da auf zu viel Gegenwind zu stoßen und Kunden zu verlieren. Und wir werden lernen müssen, an weniger Kunden mehr Geld zu verdienen, weil es gibt ja auch Menschen, die Geld haben. Also wir denken immer nur an die 2, 3, die dann sagen, okay, das passt nicht mehr in mein Budget. Das ist vollkommen fein und es tut mir auch leid, aber es darf nicht mein Problem sein. Und das ist die persönliche Abgrenzung dahinter.
Okay, du hast gesagt, du musst das trainieren, auch nicht in diesem Imposter-Syndrom unterzugehen und mutig zu sein und selbst das Vorbild für andere zu sein. Hast du da dir so kleine Routinen angeeignet oder wie machst du das tagtäglich, um nicht irgendwann auch mal zu sagen, oh, ist das alles anstrengend und ich weiß nicht, ob das hier noch so der richtige Weg ist?
Ja, natürlich frage ich mich auch, wofür mache ich das? Gerade in einer Öffentlichkeit zu stehen mit Triggerthemen wie Feminismus, die ich halt auch bediene, weil es einfach wichtig ist, als selbstständige Frau sich damit auseinanderzusetzen, um Strukturen zu verstehen und auch zu verstehen, dass dieses Gefühl von dieser gläsernen Decke und auch irgendwie 150% mehr zu geben, um Applaus zu bekommen, ist nicht nur ein Gefühl, es ist einfach Fakt, dass es so ist, dass Frauen anders wahrgenommen werden. bei mir kam das witzigerweise mit meinem neuen Auto vor 4 Jahren. Ich habe mir einen Ford Mustang GT Cabrio gekauft und mein Suzuki Swift davor ist einfach ausgelaufen, ne? Und ich dachte, okay, ich bin jetzt mit dem Auto mehr unterwegs, ich fahre in die Salons rein, ich mache Coachings und mache meine Auftritte und dann möchte ich auch mal ein schöneres Auto haben, das auf der Autobahn auch bestehen bleibt. Und als ich mir das gekauft habe, war das Feedback total krass. Für mich war es ein schwarzes, schönes Auto. Nur es fing an, dass der Nachbar von meiner Mutter gesagt hat, ob ich im Lotto gewonnen hätte oder ob mein Stiefvater mir das Auto gekauft hat. Und ich dachte so, hä, warum? Also, ne, so, ich war mit meinem Suzuki Swift die gleiche Person wie mit meinem Ford Mustang und hatte aber auch vorher das Geld, mir das hätte kaufen zu können, aber es war keine Notwendigkeit da. Und diese Triggerfunktion habe ich dann für mich genutzt. Also bis heute rede ich über mein Auto und es kommt unfassbar viel Feedback dazu, wo ich denke so, Alter, es ist ein Auto. Ich habe das Thema mit dem Statussymbol noch nie verstanden bis dahin, weil es für andere so ist, aber für mich tatsächlich gar nicht so. Ich kaufe mir gerne schöne Dinge, weil ich es halt mir erarbeitet habe und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich damit. Weil wenn eine Frau das zeigt, dann kommt eine Resonanz und wenn man eine Resonanz bekommt, dann macht man etwas richtig.
Okay, gehen wir nochmal so ein bisschen zurück in deine berufliche Auszeit, die ja auch eigentlich so ein bisschen Wendepunkt deiner Karriere war. Du hast gesagt, es war Corona, du hast deine Tochter bekommen und das hat vieles in dir bewegt. Du hast etablierte Strukturen hinterfragt. 1,5 Jahre war, glaube ich, deine Auszeit. Welche Gedanken und Zweifel hattest du in dieser Zeit und wie hast du dann aber auch den Umschwung bekommen, zu investieren, deinen Laden größer zu machen und alles neu aufzustellen?
Das kam, also erstmal, als der erste Lockdown kam, habe ich mich gefühlt, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Und zwar gar nicht finanziell, weil ich war in einer sehr privilegierten Situation, dadurch, dass ich sehr viele Rücklagen geschaffen hatte. Also ich konnte auch in der ganzen Corona-Zeit mein Personal voll bezahlen. Ich musste niemanden entlassen, selbst die Minijobber habe ich alle behalten. Nur gefühlstechnisch, weil ich habe mich sehr viel über meine Arbeit definiert. Das ist ja auch immer ein Rückzugsort und gibt mir Kontrolle und meine Wertschätzung und mein Selbstwertgefühl wird dadurch aufgebaut. Als mir das so genommen wurde, habe ich erstmal überlegt, ob das alles eigentlich so richtig ist, wie das so ist. Weil am Ende des Lebens wird dir keiner dafür applaudieren, wie viel du gearbeitet hast und wie viele Kunden du bedient hast oder für wen du noch früher oder später gekommen bist. Und ich musste lernen, dass natürlich war meine Tochter so ein Indikator dafür, aber es war tatsächlich mehr zu lernen, dass ich die wichtigste Person hier in diesem Leben bin, in meinem Leben bin und mich mehr in Selbstliebe und Selbstfürsorge üben muss, um zu merken, wenn es mir gut geht und ich klar bin und ich Ziele habe, kann ich mein Personal besser führen, kann ich eine bessere Mama sein. Und das war ein harter Weg bis heute, daran zu arbeiten, zu erkennen, ich muss erstmal gucken, dass es mir mit diesen Dingen gut geht, ob ich das wirklich will, ob ich wirklich mit, weiß ich nicht, Mitarbeiterin XY zusammenarbeiten möchte, gibt die mir wirklich ein gutes Gefühl, macht mich das glücklich oder mache ich das, weil ich das jetzt gerade alles machen muss? Und das sind immer wieder so Punkte in meinem Leben, alle paar Jahre, an denen ich mich wiederfinde, um zu erkennen, okay, bewege ich mich hier noch in die richtige Richtung? Und das verliert man in der Selbstständigkeit so oft, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und zu erkennen, mache ich das hier eigentlich noch gerne oder mache ich es, weil ich es kann? Ich habe auch bei vielen Dingen gemerkt, ich kann viele Dinge gut, aber nicht alles mache ich gerne. Ist auch eine Erkenntnis. Nur weil du etwas gut kannst, heißt es nicht, dass man es machen muss, ne? Und ich glaube, das ist die größte Kompetenz, die selbstständige Personen und Frauen lernen sollten, sich selbst so zu reflektieren, zu erkennen, okay, wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was ist mein Ziel im Leben? Und sich nicht dahinter zu verstecken, zu sagen, okay, ich schaffe das schon irgendwie, weil gerade bei uns Frauen ist ja dieser Satz, ich schaffe das schon irgendwie. Natürlich, wir schaffen alles. Wir sind Frauen. Wir schaffen 5 Kinder, 15 Selbstständigkeiten und 13 Hobbys und gehen noch zum Pilates. Jedoch muss die Frage dahinter direkt sein, wie möchte ich mich dabei fühlen? Und das war der erste Punkt, an dem ich mich wiedergefunden habe, zu sagen, ja, ich schaffe zwar alles, aber ich möchte mich dabei gut fühlen. Ich möchte dabei entspannt sein. Zufrieden möchte ich mich dabei fühlen. Ich möchte nicht die gestresste Mutter sein, die immer selbstständig war, wo meine Tochter in 30 Jahren sagt, ja, Mama war halt immer voll gestresst und abgehetzt, weil die so viel gearbeitet hat. Und das ist eine viel wichtigere Frage. Nicht nur, was schaffst du, sondern wie willst du dich dabei fühlen? Und das ist so die Leitfrage, die ich mir bei allem mittlerweile stelle. Ob ich mich dabei gut fühle, ob mich das zufrieden macht und ja, was mir das auch perspektivisch bringt, mich auch zu meinem Ziel weiterzuentwickeln.
Aus der finanziellen Perspektive, finanzielle Rücklagen waren vorhanden. Das heißt, du warst auch früh wahrscheinlich schon darauf gepolt, dir ein Polster immer mit anzuschaffen. Und auch das gibt ja wahrscheinlich dann ein bisschen Sicherheit und die Freiheit, auch größer zu denken und gerade auch so diesen Mindset-Umschwung zu machen. Wie hast du die Finanzen in dieser Zeit dann auch noch mit darauf umgepolt?
Witzigerweise habe ich in den ersten 7 Jahren weniger verdient als meine Mitarbeitenden und als im Angestelltenjob vorher, weil ich es mir gar nicht erlaubt habe, Geld zu verdienen. Ist auch ein Glaubenssatz. Ich brauche ja nicht viel. Wir verstecken uns in Bescheidenheit. Auch so ein Frauending, bloß nicht zu arrogant, nicht zu abgehoben wirken. Mit meiner Mutter da sein, musste ich mir eine gewisse Summe X auszahlen, um halt meine Fixkosten zu tragen. Ich war damals verheiratet und habe da auch den größten Anteil unseres Familienvermögens monatlich ja eingenommen und bezahlt und habe damit gemerkt, dadurch, dass ich in so einer Muss-Situation war, ich musste mir jetzt Summe X im Monat entnehmen, das funktioniert ja. Also es klappt ja, ich muss nicht von, weiß ich nicht, 1.500 € im Monat leben. Und als ich dann meine Akademie gegründet habe, habe ich mir auch direkt gesagt, okay, ich möchte mindestens das im Monat verdienen, Punkt. Und wenn ich das will, dann werde ich einen Weg finden, das auch so umzusetzen, denn ich sah es auch nicht mehr ein, für das, was ich tagtäglich leiste, einen Hungerlohn zu bekommen, weil dann kann ich auch angestellt sein, ganz ehrlich. Und wir brauchen, glaube ich, so eine Friss- oder Stirb-Methode im Kopf zu sagen, entweder funktioniert das jetzt so oder gar nicht, weil sonst lohnt sich der ganze Bums hier nicht. Und wir haben nicht nur von Rücklagen gelebt, sondern ich war auch immer die Mehrverdienerin. Und für mich ist eine selbstbestimmte finanzielle Situation sehr, sehr wichtig im Leben. Ich habe mich dann vor 4 Jahren auch scheiden lassen und konnte komplett aus dieser Ehe unabhängig mir ein neues Leben aufbauen. Und das war mir immer sehr wichtig, von keinem Mann finanziell abhängig zu sein, bis heute. Und auch das ist interessant, wie das in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Also ich habe einen tollen neuen Freund, der verdient aber nicht so viel wie ich. Und dann bin ich halt die Sugar Mama und ich halte ihn ja nur aus. Wäre es umgekehrt, würde man da überhaupt nicht drüber sprechen, weil es halt normal ist. Und deswegen setze ich mich halt mit diesen Themen auseinander, weil ich das auch so interessant, auch ein bisschen traurig, aber mehr interessant finde, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird im Geschlecht.
War das schon immer so oder hat sich das auch mit der Zeit gewandelt oder hast du das vielleicht auch von deiner Mama beispielsweise so vorgelebt bekommen, immer finanziell unabhängig zu sein?
Nee, gar nicht. Mein Vater war der Mehrverdiener. Meine Mutter war die klassische Frau in dem Sinn, dass sie ihren Mann halt unterstützt dabei, seine Karriere zu haben. Hat auch mit ihm in der Firma gearbeitet, aber war immer nur nebenjobmäßig angestellt, hat sich halt sonst um alles drumherum gekümmert. Das ist auch bis heute so und das ist auch die Generation. Aber ich wollte meinen Lebensstandard nicht von einem Mann abhängig machen. Also es gibt ja das berühmte Zitat von Cher, I don't need a rich man, I am a rich man. Und das ist so mein Mantra für mich. Denn ich habe ja durch das Vorleben, was ja gar nicht bewertend jetzt gemeint ist, gedacht, ich brauche einen Mann, um mir einen Lebensstandard zu ermöglichen, um schön Urlaub machen zu können, um im großen Haus zu leben. Und habe mir das selbst halt gar nicht zugetraut, das war gar keine Frage, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich möchte ja auch meiner Tochter etwas vorleben, dass sie unabhängig sein kann, dass finanzielle Mittel man auch selbst sich zumuten und zuschreiben darf. Man darf Geld verdienen wollen, ne? Ist ja auch so eine Geschichte, ja, du darfst Geld verdienen wollen. Und du musst dich nicht mehr unter Wert verkaufen. Und das muss man üben, ja. Das heißt halt jedes Mal immer ein bisschen mehr wollen, als das Unterbewusstsein einen zuschreibt. Das Imposter-Syndrom ein bisschen wegzuignorieren. Und der Rest ist tatsächlich so ein bisschen fake it till you make it. Ne? Man muss halt, wenn man sportlich sein möchte, auch erstmal so tun, als wäre man sportlich. Man geht ins Gym, man hebt Gewichte, man zieht sich Sportklamotten an, ist vielleicht ja noch gar nicht sportlich genug. Und das ist mit Erfolg und Karriere gerade bei Frauen recht ähnlich. Ich habe erstmal so getan, als wäre ich die erfolgreiche Frau, bis auch mein Unterbewusstsein nach und nach davon überzeugt wurde und zu sagen, ja gut, du machst auch schon viel und du kriegst ja auch sehr viel positives Feedback dafür und deine Auftragsbücher steigen. Also alles gut.
Gut, zurück zu deiner Beziehungsebene, würde ich es jetzt mal nennen. Welche Erfahrungen habt ihr als Paar gemacht? Also klar, Vorurteile von außen und du warst die Sugar Mama. Wie seid ihr aber damit umgegangen und was hat das mit dir, aber auch mit deinem Partner gemacht?
Also ich bin das schon so ein bisschen gewohnt, dass ich so wahrgenommen werde als die Frau, die zu viel will, die ja, so anspruchsvoll ist. Gerade die Scheidung, die da mit einherkam, weil ich mit einem Mann zusammen war, der sich davon auch beeinflussen lassen hat in seiner ganzen, seinem ganzen Wertesystem, dass ich halt einfach erfolgreicher bin als er. Und das war letztendlich auch der Punkt wegen Neid und Missgunst, dass das nicht funktioniert hat. Und da wurde ich natürlich auch vorsichtig mit meiner nächsten Partnerwahl. Mein derzeitiger Partner ist halt mein größter Fan. Der findet das einfach toll, dass ich so selbstbestimmt und unabhängig bin. Aber auch das hat mit der Zeit ein bisschen was mit ihm gemacht. Also da merkt man halt auch die strukturelle Prägung von Männern, die ihre Persönlichkeit darüber definieren, wie erfolgreich sie sind oder wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Bei ihm war nur der große Unterschied, er hat mir nicht die Schuld gegeben für das schlechte Gefühl, was in diesem unbewussten, ich halte dir jetzt den Spiegel vor, auftauchte und dass er sich da selber mit seinem Wert auseinandergesetzt hat. Deswegen ist auch alles wunderbar und gut. Aber das hat er selbst nicht kommen sehen. Er hat immer gesagt, nee, das ist doch super, ist doch klasse. Er lebt hier wie die Made im Speck, ne, weil ich halt viel übernehme finanziell. Er beteiligt sich halt zu seinen Mitteln. Aber so nach der, ich sag mal, groben Kennenlernphase, nach 1,5, 2 Jahren, hat man doch plötzlich gemerkt, das macht was mit einem. Aber er hat genauer hingeguckt und das für ihn aufgearbeitet und reflektiert. Das macht ihn auch so großartig. Aber das machen viele halt Männer dann nicht und dann ist die Frau halt schuld, weil die löst halt dieses Gefühl aus und dann ist die Frau wieder schuld. Und das ist ein bisschen schade und das würde ich mir wünschen, dass das anders ist, weil wenn wir alle mal ein bisschen mehr bei uns selber anfangen würde, wäre die Welt wahrscheinlich eine bessere.
Hast du da Tipps für Zuhörerinnen, die sich vielleicht gerade, was du von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, so abgeholt fühlen und denken, ah ja, das ist mir auch schon passiert und ich weiß gar nicht, wie ich so ein Gespräch mit meinem Partner führen kann. Ist es vielleicht dann der richtige oder nicht der richtige Partner? Wie kann man da herausfinden, dass es so sein kann und sein soll und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn die Frau mehr verdient?
Auf jeden Fall ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Kommunikation ist natürlich der Schlüssel und die Bereitschaft dazu, an sich zu arbeiten. Es ist immer schwierig, wenn dein Gegenüber dir die Schuld dafür gibt, dass das, was in ihm auslöst, weil das gibt kaum Raum für Verständnis und zielgeführte Kommunikation. Ich kann nur appellieren, wenn ihr merkt, ihr müsst euch immer kleiner machen, damit dein Gegenüber sich wohler, besser fühlt. Es können ja auch manchmal so kleine Aussagen sein, so Neckereien, um einen immer wieder kleiner zu halten. Wenn Bedürfnisse, Wünsche nicht ernst genommen werden, wenn man nicht richtig darüber spricht, wie vielleicht auch Care-Arbeit verteilt werden soll und dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Mann dann weiterarbeitet und die Frau sich irgendwie anpasst und sich nach dem Kinderbekommen nur bei einer Person das ganze Leben verändert und nicht bei der anderen, dann würde ich immer die Reißleine ziehen, weil das verändert sich meistens halt nicht aus meiner Erfahrung raus. Ich sehe viele Beziehungen, wir sind ja in so einer Zwischengeneration, die Millennials, ne, so zwischen Boomer und Gen Z. Ich habe die Hoffnung, dass die Gen Z das ein bisschen besser macht als wir, die uns da in dieses modernere Leben da reinwachsen müssen. Und das bedarf halt super viel Arbeit an sich selbst, um auch zu erkennen, was will ich und was will ich nicht. Und gerade als Frau in der heutigen Zeit, und dafür gibt's ja auch Studien, dass die, die allein sind und keine Kinder haben, die glücklicheren sind und Männer, die verheiratet sind, die glücklicheren sind. Also das zeigt ja auch schon viel auf. Würde ich es immer wieder lieber alleine machen, als mit einem Partner, der mich klein hält. Das mache ich nicht nochmal. Und das kann ich auch niemanden, wirklich niemanden empfehlen, denn das Leben ist wirklich zu kurz, mit jemandem zusammen zu bleiben, der einen nicht für das feiert, was er ist, für die Ideen, die man hat. Und nicht immer sagt, bist du dir sicher, kannst du das so machen, sondern doch, ich glaube an dich und ich unterstütze dich. Das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
Augen auf bei der Partnerwahl.
Auf jeden Fall, auch dann, wenn man Kinder macht, kann ich mal so sagen.
Okay, kommen wir zum Abschluss und gerne würde ich nochmal so ein bisschen die finanzielle Klammer hier schließen. Was wünschst du unseren Podcast-ZuhörerInnen für ihren finanziellen Werdegang, was jetzt vor allem so aus deiner Erfahrung und deinen Learnings hervorgeht?
Ich wünsche mir, dass man sich, wenn man in eine Selbstständigkeit reingeht, vorher überlegt, was ist das Ziel dahinter? Also nicht das kurzfristige Ziel, die Selbstständigkeit oder auch erstmal finanzielle Ziele beiseite gelegt, sondern was ist das große Ganze dahinter? Groß zu träumen, große Träume und Ziele zu haben, sich das auch zuzutrauen. wenn ich in meinen Coachings mit Frauen spreche, sind die Träume so klein. Wir reden nämlich hier nicht von Weltherrschaft oder Bundeskanzlerin zu werden, sondern vielleicht mal 3 Monate auf Mallorca remote zu arbeiten zum Beispiel. Und das geht auch im Handwerk ohne Probleme tatsächlich, wenn man bereit ist, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht etwas unbequem sind. Und da kann ich jedem raten, nehmt eure Angst und eure Unsicherheit mit, weil die wird nicht gehen. Wir müssen uns angewöhnen, Dinge mit einem schlechten Gefühl zu machen, damit unser Nervensystem sich daran gewöhnen kann, aus unserer Komfortzone zu gehen. Denn nur da können wir persönlich wachsen. Und wenn ich vielleicht eine Sache besser kann als andere, ist Dinge mit Angst zu machen. Viele Dinge, die ich tue tagtäglich, fühlen sich für mich unangenehm an. Ich sehe mich aber selbst als Mittel zum Zweck. Denn ich mache nicht viele Dinge perfekt. Ich mache super viele Fehler. Mein Weg ist nicht der einzig wahre Weg. Das ist total wichtig zu sagen. Aber was ich gut mache, ist Dinge mit Angst und mit einem schlechten Gefühl zu machen. Ob es auf Bühnen zu stehen ist. Ich hatte immer Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich habe so lange gemacht, bis ich keine Angst mehr habe, vor Menschen zu sprechen. Ich habe Angst, weiß ich nicht, vielleicht auch Leute zu kündigen, die ich emotional mag, aber merke, dass sie meinem Unternehmen nicht gut tun. Ja, dann muss ich es halt mit diesem unangenehmen Gefühl tun. Also setzt euch klare Ziele, guckt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt und dann entscheidet ihr nur noch danach und zieht es durch. Manchmal ist es ein Augenzun durch und bitte seht den Sinn dahinter, auch Geld zu verdienen, um Rücklagen zu schaffen, um unabhängig zu sein. Ihr dürft Geld verdienen. Ihr dürft das. Ihr dürft 60, 80, 120 Euro die Stunde anschlagen. Ich kenne Friseurkolleginnen, die sich so spezialisiert haben, dass sie 360 Euro in der Stunde verdienen. Also es funktioniert ja, wenn wir klar unsere Rahmenbedingungen festlegen, eine Richtung gehen und das aushalten von den Menschen, die diese Richtung nicht mit uns gehen wollen. Aber die anderen, die verdienen den Fokus, weil es werden immer Menschen mit einem gehen, die die Qualität zu schätzen wissen, die dich zu schätzen wissen. Und da braucht man einfach ein bisschen Vertrauen, um das durchzuziehen.
Danke, lieber Sam. Das war ganz wundervoll, fand ich. Vielen Dank für das Gespräch und an alle Zuhörerinnen. Bis nächste Woche.
Vielen Dank.